aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargauer Zeitung. Ja Martin, schön bist du da. Wenn ich da das Bild bei mir, das Kamerabild ein bisschen anschaue, du siehst ein bisschen verschwitzt aus. Hast du keinen Ventilator im Büro?
Nein, das nicht. Es ist auch heiß, aber so verschwitzt wäre ich dann, glaube ich, doch nicht. Es hat einen Hintergrund. Ich bin nämlich hart am Arbeiten heute. Habe frei, aber bin trotzdem am Arbeiten. Ich muss nämlich bei mir im einen Kinderzimmer irgendeine Holzvertäfelung von der Wand abnehmen. Und ja, in dem Zimmer ist es doch etwa schon 30 Grad und dann noch körperlich arbeiten. Dann sieht man so aus, wie ich jetzt gerade aussehe.
Ich denke, es kann nicht sein, dass du so aussiehst vom Tastatur drücken. Das wäre dann ein bisschen übertrieben gewesen. Aber lass uns nicht über Wände in Kinderzimmer diskutieren. Wegen dem sind wir nicht da. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast bei uns. Du hast vorbereitet. Dann überlasse ich dir auch sehr gerne, dass du vielleicht schnell vorstellst, wer wir denn heute bei uns in der Podcast-Folge haben.
Ja, mache ich sehr gerne. Wir reden über Leichtathletik und mit einer jungen Frau, die da sehr, sehr schnell ist. Eine Sprinterin, ja, Fabienne Hünke. Ja, sie ist neu seit dieser Saison U23 Schweizer Rekordhalterin, nachdem sie das schon bei der U20 ist, über 200 Meter. Hat dort beide Mal die Bestzeit von der Mushinga Kambunshi geschlagen, also ein bekannter Name. Das zeigt, sie ist auf einem wunderbaren Weg. Darum freut es uns riesig, dass sie uns natürlich ein bisschen erzählt, wie das da alles läuft. Vielleicht noch zwei, drei Sachen mehr zu ihr, das für all die, die sie jetzt noch nicht so kennen. Ja, sie kommt aus dem Fricktal, ist auch im Leichtathletikclub Fricktal, dann hat dort mal angefangen, ist 22, zu Möhlin daheim und alles andere erzählt sie uns doch am besten selber. Zum, würde ich sagen, ja, hoi Fabian, schön bist du da.
Hoi zusammen, ja, danke euch vielmals für die Einladung.
Ich glaube, wir leiden ja alle gerade ein bisschen unter dieser Hitze, die herrscht. Und ich habe mir einfach überlegt, wenn man dann noch Sport machen sollte, weil man Spitzensportlerin ist und irgendwie wahrscheinlich das tägliche Training wichtig ist, ist es dann noch ein bisschen härter, wenn es so heiß ist wie jetzt gerade?
Ja, also ich muss sagen, mit dieser Hitze muss man sich schon ein, zweimal mehr aufraffen, blöd gesagt. ja, wäre dann vielleicht lieber an einem See oder so, aber wir können eigentlich die Trainings recht flexibel verschieben. Das heisst, wir ja, nutzen dann ein bisschen die Randzeiten, gehen am Morgen früh meistens trainieren, am 8 Uhr am Morgen. Und dann ist es wirklich angenehm. Ja, wichtig ist halt einfach ja, viel trinken, Sonnenschutz und ja, am Schluss geht es dann trotzdem immer.
Aber du hast nicht müssen irgendwie Trainingsumfang oder irgendetwas anpassen, so dass es gleich deine Leistung kann springen. Weißt du nicht, dass man jetzt sagt, hey, wenn es so heiß ist, muss man wie irgendwie ein bisschen zurücknehmen, weil sonst ist es allenfalls für den Körper zu intensiv oder zu viel, was dann passiert?
Nein, eigentlich gar nicht. Also wir haben auch das Glück, dass wir, ich trainiere in Basel und in Aarau, dort haben wir einen Korridor und falls man das Training jetzt nicht könnte verschieben, könnte man dort auch reingehen. Also und kann genau die gleiche, oder den gleichen Umfang und die gleiche Intensität weitermachen. Also das tut eigentlich nicht das Training stören, zum Glück.
Hat jetzt Einfluss auf deine Leistung? Also ich nehme an, ja, Wind ist entscheidend, das ist ja wahrscheinlich ein wichtiger Faktor. Ich nehme an, nasse Bahn ist auch nicht ideal. Ist Hitze auch ein Thema?
Ja, ich persönlich habe es sehr gerne heiss. Habe dann immer so ein das Gefühl, ja, man muss nicht so fest einwärmen. ich habe das Gefühl, die Muskeln sind schon ein bisschen warm. Oder auch, ja, wenn man dann längere Wartezeiten hat, wird man nicht so schnell kalt. Ja, ich finde es cool. Ich bringe eigentlich immer sehr gute Leistungen in dieser Hitze. Von dem her, mir kommt es eigentlich zu gut, würde ich sagen.
Wir haben gerade schon ein bisschen geredet über Trainieren in der Hitze. Mich würde es mal so wundern, wie sieht eine typische Woche für dich jetzt unabhängig von der Hitze aus? So eine Trainingswoche, von mir aus auch eine Wettkampfwoche, die wird sich ein bisschen unterscheiden. Wie muss man sich das vorstellen, wie so eine typische Woche bei dir ist?
Genau, also es gibt einen Unterschied von einer Wettkampfwoche zu einer Trainingswoche. Da tun wir dann weniger trainieren. Sonst in einer normalen Woche trainiere ich sechsmal etwa pro Woche. Wenn es einen Wettkampf hat, dann tun wir wirklich auf vier reduzieren. Da habe ich dann immer vor dem Wettkampf sicher einen Tag Pause. Genau, und sonst habe ich jeden Tag eine Trainingseinheit. Also Montag machen wir oft auch etwas in der Beschleunigung. Da tun wir jetzt in der Wettkampfphase viele Starts machen, Starts analysieren, so ein bisschen die ersten 20, 30 Meter anschauen. Am Dienstag habe ich dann das Krafttraining. Am Mittwoch ist eher ein lockerer Tag, dort tun wir etwas für die aktive Regeneration machen. Viel Rumpf, Pilates mache ich auch. Ja, Donnerstag ist dann Schnelligkeitstraining, da machen wir dann Overspeed heisst das, mit dem 1080-Gerät. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Einfach eine Maschine, die dafür da ist, dass man schneller kann laufen kann, als man ohne Hilfe eigentlich könnte. Das ist jetzt schwierig zum Vorstellen, aber man ist wie mit einer Schnur angemacht und kann dann eine gewisse Geschwindigkeit einstellen, mit der du gezogen wirst. Ist noch spannend. Das ist sehr, sehr hochintensiv. merkt man auch nach dem Training. Ja,
ich stelle mir da vor, am Anfang ist das wahrscheinlich noch schwierig, dass man dann nicht plötzlich zu fest gezogen wird und dann vorne rausfliegt. Oder ist man so schnell? Also kann man mithalten oder kann man so schnell einstellen, dass man nicht mehr nachkommt?
Ja, definitiv. Also der Sinn davon ist natürlich schon, dass man Technik abhält und sauber läuft. Es ist uns auch schon mal passiert, vor allem am Anfang. Weiss man nicht, wie viel man muss einstellen muss, bis man so die Einstellungen hat. Dann bin ich auch so ins hohlen Kreuz wieder gekommen und einfach so wirklich unsauber gelaufen. Also, aber jetzt mittlerweile, wir benutzen es wirklich jede Woche, von dem her ist es aber wirklich ein cooles Gerät. Freitag nochmal eine Krafteinheit, Samstag dann die langen Läufe. Ja. So sieht es eigentlich aus.
Gibt es Sachen, eben über Sprinterin, gibt es Sachen, wo du nicht selbst machst, trainingsmässig, weil das irgendwie kontraproduktiv ist? Also, ich weiss nicht, für einen Marathon trainieren oder irgendetwas. Ich nehme an, das ist nicht das Idealste.
Nein, also, wir machen viel Explosives, im Kraft- sowie auch auf der Bahn. Was schon nicht gut ist, eine halbe Stunde jetzt gut joggen zum Beispiel oder einfach so auf Kilometer. Mich frage auch mega viel, wie viele Kilometer machst du denn pro Woche? Aber das sieht bei den Sprinter halt einfach anders aus. Wir gehen wirklich auf die Spritzigkeit und auf kurze Distanzen. Also das ist dann schon kontraproduktiv für die Explosivität halt. Ja.
Ich gehe mal schnell ein bisschen zurück. Und zwar habe ich mich gefragt, wie hast du, oder ja, generell, wie merkt man eigentlich, dass der Sprint die Disziplin ist, wo man am stärksten steht? Weil ich gehe davon aus, wenn ich es richtig im Kopf habe, Leichtathletik fährst du eigentlich relativ polysportiv mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen an und probierst alles ein bisschen aus. Wie war das bei dir gewesen, wo du gemerkt hast, hey, mein Bereich ist der Sprint?
Gute Frage. Also ich habe auch eben sehr polysportiv angefangen. Ja, ich sage jetzt, jedes Kind fängt mit dem UBS-Kids-Gebäude. Ich würde sagen, es sei doch auch etwas. Dort hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich im Sprint eigentlich immer am stärksten war. Es hat mir auch am meisten Spass gemacht. Ich war am nervösesten gewesen. Es ist so, ich habe es cool gefunden, dass man eigentlich am Tag X über die kurze Distanz eigentlich die beste Leistung muss abrufen. Und das hat mich auch angetrieben, um die Disziplin weiterzuverfolgen.
Ich finde, der Aspekt, den du jetzt gerade ansprichst, ist mega spannend, nämlich wie kurz euer Wettkampf ist. Yeah. Weil ich komme vom Tennis, wenn ich einen Match habe, habe ich theoretisch irgendwie 2 Stunden Zeit, um wie noch etwas ändern oder darauf zu reagieren, wenn etwas nicht passt. Und das hast du hast eigentlich keine Chance auf das. Meine, dein Lauf ist so kurz, du kannst ja im Lauf unmöglich irgendetwas verändern. Was ist das, was dich ist? Wie gehst du mit dem um? Ist das etwas, wo auch vielleicht für dich eine Faszination ausmacht von deiner Disziplin? Oder ist das manchmal auch ein bisschen nervig, dass du weißt, ich habe einfach wirklich nur eine Chance. Wenn etwas nicht passt, ist der Wettkampf, musst du gerade abhören, der ist gerade weg, oder?
Wie ist das für dich? Ich glaube, das ist wirklich etwas, was mich fasziniert am Sprint. Einfach, dass man schafft eigentlich so lange wirklich dran an. Viele Stunden, viel Durchhaltevermögen und Motivation, die es ja überall braucht. Aber eben dann will man das jetzt zum Beispiel über 200 Meter, willst du das in 23 Sekunden abrufen, all die Trainings. Und ich glaube, das ist das, wo einfach mega faszinierend ist. Und es ist schon so, wenn man nicht richtig aus dem Startblock rauskommt, dann das merkt man am Schluss. Also ein Zehntel ist dann schon viel. Also, oder geht schnell weg. ja, wenn es dann halt auch mal so ist, wenn der Wettkampf nicht gut läuft, dann abhocken und weiter schauen, vorne schauen.
Du hast vorhin gesagt, du bist auch schon ein bisschen immer am nervösesten vor dem Sprint. Ich nehme an, das ist ja etwas, was bleibt. Eben, wenn man das weiss, so, wenn man 10'000 Meter Lauf macht, wenn man dort den Start halt ein bisschen verschlaft, ja, dann ist wahrscheinlich, ja. Aber wenn du den Start verschlafst, ist dein Rennen ja wahrscheinlich eigentlich gelaufen. Also wie sind so die Minuten vor dem Rennen? Ich stelle mir die hoch, mit einem hohen Puls und sehr nervös vor, oder wie ist das?
Ja, das ist schon so. Aber ich würde sagen, es ist mehr als freudig nervös. Also wir sind es uns gewöhnt, wir trainieren das ja auch im Training mit einem Startkommando, dass man richtig geht. Ja, ich glaube, was auch sicher hilft, ist der mentale Aspekt. Also ich gehe auch ins Mentaltraining und ja, dort lernt man auch, eigentlich sich selber zu vertrauen, klar. Und ich glaube, das hilft enorm. Und das Wichtigste ist jetzt auch, für mich einfach mit einem Selbstvertrauen an den Start zu gehen. Und ich weiß ja, ich kann es. Also, wie soll es jetzt am Wettkampf nicht gehen, wenn es im Training geht? So, ja, ich denke mir eigentlich, also vor dem Start denke ich mir eigentlich nie, es geht nicht. Ich denke immer, ja, es geht ja sowieso. Also, ein bisschen so umgekehrte Psychologie.
Was ich, wenn ich mich gefragt habe, du hast eben gesagt, es ist 2300 oder 100er ist noch kürzer. Hast du im Wettkampf überhaupt jemals eine Phase, wo du wie bewusst, weißt du, an etwas kannst denken, ich muss jetzt das und das und das machen, oder ist das Rennen so kurz, dass du quasi wie musst so trainieren, dass du eben eigentlich im Rennen genau an gar nichts mehr musst denken und eigentlich alles einfach nur noch automatisch abläuft?
Ja, also eher Zweiteres. Also am Rennen oder während dem Wettkampf darfst du eigentlich an nichts denken. Wenn der Kopf dabei ist, dann ja, das hemmt dich. Bist automatisch langsamer. Das habe auch ich müssen lernen. Und das Spannende finde ich auch einfach, dass eben wenn man etwas zum Beispiel am Laufstil will verändern will, das ist ja etwas, was automatisiert ist. Und dann denkt man ja, am Wettkampf denkt man ja nicht, dann geht man wieder in die alten Laufmuster rein. Und das finde ich das Spannende, dass man wie im Training kommen die Veränderungen relativ schnell. Man merkt relativ schnell, dass man ja Fortschritt macht. Jetzt eben in der Technik zum Beispiel. Aber am Wettkampf dann braucht es wirklich zum Teil ein Jahr, bis es den Schalter umgelegt hat und das automatisiert worden ist. Und das, ja, das, wenn man am Wettkampf geht und denkt, ja, ich muss jetzt so und so laufen, das, ja, dann musst du auch gerade gar nicht laufen, weil es bringt nichts.
Das ist eigentlich Grundvoraussetzungen, die helfen, zum schnellen Sprinter in einen schnellen Sprinter zu sein. Ich so als Laie würde man sagen, wahrscheinlich lange Beine helfen, zum schnell zu sein. Oder gibt es so ein bisschen Sachen, die helfen, wenn man von Natur aus das einfach mitbringt?
Ja, also ich würde sagen, sicher so ein bisschen die Explosivität, so wie die Muskelfasern zusammengesetzt sind, kann man sagen, aber sonst ja, lange Beine helfen sicher, aber ist jetzt auch mit kurzen Beinen kann man schnell sein. Vor allem über 100 und 200 Meter. Ja, je länger es dann wird, die Distanz, ja, desto hilfreicher ist es auf jeden Fall. Aber es ist vor allem so ein bisschen das Explosive, die schnellen Muskelzucken eigentlich.
Die Reaktionsfähigkeit, ist das etwas, was man lernen kann? Oder hat man das auch ein bisschen im Blut? Dass man wirklich so, ich meine, wir reden ja da von was sind es, Hundertstelsekunden, die dann vielleicht entscheidend sind, wie ihr reagiert auf den Startschuss?
Ja, man lernt es natürlich schon von klein auf, wenn man eben an die UBS-Kids geht, an die Kids-Wettkämpfe. Dort hast du immer einen Startschuss. Also das ist wie automatisiert, dann, würde ich sagen. Aber es ist schon schwierig, das zu erlernen. Also ich habe das Gefühl, wenn man es nicht von klein auf immer lernt oder immer mitbekommt oder mit auf den Weg gegeben wird, ist es schon schwierig, jetzt als außenstehende Person dann endlich schnell reagieren. Also wenn man jetzt nicht von der Leichtathletik kommt, mit Mitte 20 würde einsteigen, ist das sicher ein Nachteil, würde ich sagen. Bis zu einem gewissen Grad kann man sicher daran arbeiten, aber ich habe das Gefühl, es ist mehr auch so ein bisschen im Blut.
Aber wenn ich sage, spekuliert man fast ein bisschen auf den Moment, wo der Startschuss erfolgt. Also hat man das irgendwie dann so ein bisschen wie einen siebten Sinn für das?
Ich würde schon sagen, also es ist nicht, man tut nicht raten, so, ja, jetzt könnte es losgehen, sondern man hat es wie im Gespür. Also es ist wie, jetzt spürst du es, jetzt geht es los. Es ist noch schwierig zu erklären, ja, aber es ist wie so ein bisschen, ja, man weiss so ein bisschen den Ablauf und man weiss, wenn dann der Startschuss kommt.
Hilft es denn, wenn man irgendwann als junge Athletin merkt, eben im Sprint bin ich halt nicht mehr gut? Wie geratet man da so die Förderstrukturen rein, dass der Weg nachher irgendwann dort herführen kann, wo du jetzt bist, dass man irgendwie Schweizer Rekord haltet oder so? Wie ist das bei dir nachher abgelaufen?
Ja, also es gibt ja das NLZ, das nordwestschweizerische Kader eigentlich, Regionalkader. Und ich muss sagen, allgemein als Swiss Athletics durch die Kader unterstützen sie enorm den Nachwuchs. Und ja, dann kommt man in die Fördergefäße rein, dann ist man dort innen, hat neue Beziehungen mit Trainern, auch mit Athletinnen und Athleten. Ja, dann, es ist wie so ein bisschen, wenn du mal drin bist, dann bist du drin. Und ja, ich glaube jetzt, eben die Schweizer Leichtathletik, die schauen sehr, sehr gut für den Nachwuchs. Auch eben mit den Wettkämpfen, die sie hier machen, UBS Kids Cup, der Visana Sprint. Das sind alles so Nachwuchsförder-Wettkämpfe eigentlich, wo auch dazu führt, dass dann die Freude am Sport bleibt. Und ja, doch.
Du bist noch sehr jung und hast vielleicht den Vergleich nicht. Aber man hat schon das Gefühl, im Moment wird sehr gut geschafft in der Schweizer Leichtathletik. Man sieht das allein von den Resultaten, auch im Bereich Sprint immer mehr. Was hast du das Gefühl, wird im Moment so super gemacht, dass das möglich ist?
Gute Frage. Ich glaube, es ist wirklich, dass man probiert, den Spass beizubehalten. Es ist gar nicht, würde ich sagen, so ein bisschen verkrampft. Also man probiert nicht, man probiert eher so ein bisschen auf eine, blöd gesagt, spielerische Art, das Ganze ja beizubehalten. Man probiert Freude miteinander zu haben, auch ja, durch so Staffeltrainings, durch so Kaderzusammenzüge. Man kommt mit Leuten zusammen, wir lernen alle Athleten, Athletinnen neu blöd gesagt kennen oder persönlicher kennen. Und ich glaube, das ist auch das, was dann antreibt, so die Freundschaft, die man auf dem Wettkampfplatz eigentlich dann auch hat.
Jetzt ist es aber gleich so, dass gerade, so wie ich es von außen wahrnehme, gerade bei den Frauen sehr, sehr viele gute, junge Sprinterinnen rum sind. Absolut. Ist das jetzt ein Vorteil für dich, in dem Sinn, dass man weiß, dass alles gegenseitig pusht und dann das Niveau aufgeht und das dir auch hilft? Oder ist das auch irgendwie in Anführungszeichen ein bisschen mühsam, weil das sind ja dann all deine Konkurrentinnen, wenn es darum geht, entweder Staffelplätze zu bekommen oder einfach generell an internationalen Wettkämpfen dann mitzulaufen, weil ja die Startplätze dort begrenzt sind?
Ja, ich kann verstehen, dass man denkt, dass es könnte mühsam werden, aber für mich ist es wirklich positiv. Also ich denke eigentlich für die Schweizer Leichtathletik und das ist absolut genial. Also es ist, wir haben noch nie so viele Sprinterinnen auf dem gleichen Niveau gehabt oder auf dem ähnlichen Niveau gehabt. Und eben genau für Staffeln, für internationale Wettkämpfe, das ist super. Und ich glaube, es motiviert auch die einzelnen Athletinnen. Also mich persönlich motiviert das enorm, wenn ich sehe, ja, da die Jungen, ja, die kommen schon. Das motiviert mich, dran zu bleiben. Und ich glaube, es ist auch das Beste, wenn man miteinander eigentlich kann antreten und sich bis zu den Limiten kann pushen. Oder bis man weiter kann, ja. Immer weiter pushen. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Jetzt hast du ja eine sehr gute Saison gehabt bis jetzt, würde ich glaube so sagen. Wenn ich da irgendwie eine Phase hatte, habe ich gefühlt irgendwie alle zwei Wochen von dir irgendeinen Insta-Post gesehen, dass wieder irgendwie eine neue Bestzeit und ein neuer U23-Schweizer-Rekord dabei war. Also es ist sehr gut gelaufen. Und vor allem, wenn man das ein bisschen anschaut, bist du glaube sowohl bei der U20 wie auch bei der U23 über 200 Meter schneller, als das beispielsweise Mushinga Kambunji war in dem Alter. Dann kommen immer die Vergleiche, so wie wir es jetzt natürlich auch wieder machen. Und dann habe ich mich gefragt, ist das jetzt etwas, was für dich cool ist? Und du sagst, hey, ja, das zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Oder wärst du da froh, es würde nicht immer die Vergleiche quasi gemacht werden, sondern einfach deine Leistung angeschaut und gut ist?
Ja, ich glaube, es ist zu einem gewissen Grad normal, dass man das vergleicht. Ich meine, es ist mega cool. Ich freue mich auch, dass ich den Rekord von der Mushinga abnehmen darf. Aber ich glaube, eben, ich gehe meinen eigenen Weg. Es ist sicher ein Vorbild und es ist sicher, es zeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Aber ich bin noch so jung, wie gesagt, kann noch viel passieren, aber ich glaube an mich, ich weiß, was ich kann und ich gehe meinen Weg, doch.
Das ist, wenn wir gerade bei dem sind, einerseits deinen Weg gehen und du hast gesagt, du bist noch mega jung und am Anfang von der Karriere. Mhm. Wo ist in einer Sprintkarriere so das optimale Alter, in Anführungszeichen, weißt du, wo man sagt, wieso, wenn man dort ist, hat man genug Erfahrung, genug Training hinter sich und dann ist man eigentlich wie so auf dem Höhepunkt. Gibt es das? So, dass man das kann sagen, wo es das ist.
Ja, ich habe das erst gerade mit meinem Trainer besprochen. Und ja, man sagt eigentlich so Mitte 20, etwa so 26, wo man so den Höhepunkt ja, erreicht hat. Oder, ja, aber es gibt jetzt immer mehr Frauen, die auch nach 30 noch im Leistungssport oder im Spitzensport sind, auch nachdem sie noch ein Kind geboren haben. Das, ja, ich glaube, es ist also so der Höhepunkt, das ist auch individuell. Also ich glaube, man kann auch noch nach 30 und auch noch nachdem man Kind hat, wirklich Spitze sein oder an der Weltspitze mitlaufen.
Wie ist bei dir? Ich habe es vorher angesprochen, deine Saison bis jetzt sehr gut gelaufen. Ist das quasi erwartet, dass du nochmal einen Schritt machen kannst auf die Saison, weil allenfalls die Vorbereitung schon gut war und du hast gewusst, dass es kommt. Oder ist das gleich irgendwie ein bisschen überraschend gekommen, dass es so gut läuft? Oder wie ist so ein bisschen die Einordnung von dem, was bis jetzt passiert ist in dieser Saison aus deiner Perspektive?
Ja, also die Aufbausaison im Winter ist sehr, sehr gut gelaufen. Ich habe die Spitzensport-RS in Magglingen absolviert. Und ich glaube, das ist sicher auch ein ausschlaggebender Punkt gewesen, dass ich von dieser Infrastruktur dort oben haben dürfen profitieren. Ja, und es ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen. Ich bin verletzungsfrei geblieben, habe wirklich sehr gut können nach dem Plan, wie gesagt, trainieren. Ja, und ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut auf die Wettkämpfe dann im Winter, im Januar. Und ja, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass es länger könnte. Ich habe auch mit einer sehr guten Zeit aufgehört letztes Jahr. Von dem her, ja, ist es eigentlich fast schon schade, ist die Saison dort zu Ende gegangen. Und dann habe ich mich, ja, mega motiviert für den Januar dann.
Eigentlich, du hast jetzt gerade angesprochen, Förderung von der Armee, die hilft. Ich nehme auch Sporthilfe und so weiter. Okay. Kannst du dank all diesen Fördergefäßen eigentlich mittlerweile als Profi deinen Sport machen? Oder bist du nebenher am Studieren oder musst du sogar zwischendurch noch irgendwo arbeiten, dass du deine Saison kannst finanzieren kannst?
Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar für all die Unterstützung, auch wie angesprochen von der Sporthilfe. Und sonst von den persönlichen Sponsoren. Ja, und, aber ich fange im September fange ich trotzdem ein Teilzeitstudium an. Ich finde so ein bisschen den Ausgleich zum Sport noch spannend, Studium und Sport miteinander zu kombinieren. Und auf die neue Herausforderung freue ich mich auch sehr.
Für was hast du dich entschieden? Was für ein Studium fängst du an?
Ich fange Psychologie an in Bern. Genau.
Jetzt hast du vorhin den Spitzensport-RS angesprochen, den du gemacht hast. Mhm. Inwiefern ist das denn anders gewesen? Also weißt du, du hast ja dann, ich habe mir sicher im Kopf, du musst am Anfang ein bisschen Grundausbildung machen, dann kannst du noch nicht ganz viel trainieren und relativ bald kannst du dann aber eigentlich quasi nichts anderes als Sport machen, also eigentlich immer am Trainieren. Mhm. Wie fest anders ist das gewesen zu deinem Alltag sonst? Also, weißt, hast du denn durch das können mehr trainieren oder ist es einfach eine andere Infrastruktur gewesen und das irgendwo durch ein professioneller? Oder was hat die Möglichkeit Spitzensport-RS für dich verändert zu deinem normalen Trainingsalltag?
Ich glaube, es war vor allem die Infrastruktur gewesen. Also Trainingswege, die weggehen. Normalerweise habe ich sicher 3/4 Stunde ins Training, hin und zurück pro Tag. Und das fällt einfach weg. Also es ist wirklich sehr professionell. Also man fühlt sich schon wie ein Profisportler, muss ich sagen. Es ist alles nach. Das Medical Center ist oben, Physios, Ärzte, eben. Es gibt Regenerationsbäder, also es hat alles. Und ich glaube, das ist auch von dem, wo man profitieren kann. Und was sicher auch noch ein Punkt ist dass ich neue Inputs bekommen habe im Training. Es ist nicht immer mein Heimtrainer aufgekommen. Ich habe oft auch beim Nationalcoach trainiert, mit anderen Athleten vom Leichtathletik, die auch die RS absolviert haben. Und ich glaube, so ein bisschen die neuen Inputs haben sicher auch ja, viel geholfen. Aber jetzt mehr trainiert habe ich nicht. Das war so ein bisschen Gefahr, von dem wir auch ein bisschen Respekt hatten. Ja, viel Zeit hatten wir für noch mehr trainieren, einfach weil die Trainingswege weggefallen. Aber ja, die Gefahr ist dann einfach, dass man in ein Übertraining hineinläuft und dass man sich dann verletzt. Und das haben wir zum Glück ist nicht passiert.
Du hast gesagt, noch am Anfang von der Karriere doch schon einige Highlights gehabt, eben die Rekorde, die U20, die U23, jetzt irgendwie Staffel-WM in Botswana können mitmachen. Bleibt dir auch die Zeit, um zu realisieren, was da alles passiert? Oder nimmst du die Zeit auch ganz bewusst, um so auf diesen Zwischenschritt, auf den Zwischenerfolg, die auch zu geniessen?
Ja, definitiv. Also ja, im Winter ist sehr vieles nacheinander gekommen. Aber nach der SM haben wir immer eine Woche Pause und es bleibt schon Zeit, um das ein bisschen zu realisieren, auch nach Botswana, nach der Staffel-WM. Ja, auf das schauen wir schon, dass man sich gut kann, oder dass ich mich gut kann erholen, regenerieren, auch zu realisieren. Ich glaube, das unterschätzt man. Ja, aber nein, das ist wirklich sehr, sehr cool.
Ich würde gerne schnell die Staffel-WM in Botswana jetzt noch vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, das erste Mal, dass du mit der Elite an einem grossen Wettkampf dabei warst. Wie war so die Erfahrung gewesen? Ist das ganz etwas anderes als die Nachwuchs-Titelkämpfe, die du schon gemacht hast? Oder ist das vergleichbar? Oder was ist so ein bisschen das, was du mitnimmst jetzt von dem ersten richtig grossen Wettkampf?
Ja, ich glaube, es ist wirklich die Erfahrung, die ich mitnehme. Es war meine erste Weltmeisterschaft bei der Elite. Ja, und ich glaube, vor allem mit der Staffel ist es nochmal etwas anderes. Also es war wirklich ein Team gewesen. Wir sind als Schweiz immer dort angereist. Und es war sehr, sehr schön gewesen, zum Zuschauen, wie man sich gegenseitig supportet. Ja, und der Unterschied ist sicher auch einfach, dass es grösser ist. Also es ist schon nur im Aufwärmstadion. Das ist einfach schon grösser. Oder ja, ich glaube, der Hauptunterschied ist vor allem, dass man einfach die Athletinnen sieht, die man sonst im Fernsehen anführt. Also es ist so ein bisschen, ja, plötzlich stehst du neben denen und ja, schon überwältigend, auch im Stadion. Es war wirklich ein volles Stadion gewesen. Ich habe noch nie so viele Zuschauer gesehen. Ja, das sind alles sehr überwältigend. Ja, und das, ich glaube, das nimmt man auch mit und hilft auch für die nächsten Wettkämpfe dann.
Du hast gesagt, du hast zum Teil die Athletin dann plötzlich ganz nahe, die du so aus dem Fernsehen kennst. Hat man dort irgendwie Zeit, um vielleicht ganz kurz zu schauen, hey, was machen die so? Kann ich mir da vielleicht irgendetwas Kleines abschauen? Oder ist man dann so fest in seiner Wettkampfvorbereitung und in dem, wo man wahrscheinlich auch sehr viele Routinen drin hat und gleiche Abläufe, dass man dort gar nicht gross sieht und kann warnen, was jetzt da rundum noch alles passiert und abgeht?
Ja, also ich habe mir sicher die Zeit genommen, um das auch zu geniessen, die Momente, und auch mal links und rechts zu schauen. Aber schlussendlich bist du dann für dich dort, für dein Team, du machst eigentlich das, was du immer sonst machst. Du hast ja auch eine Routine beim Aufwärmen zum Beispiel. Ja, aber natürlich. Also ich glaube, man muss einfach mit einer Offenheit dort hingehen und dann nimmt man viel mit am Schluss.
Das war ja Staffel-WM. Wir haben vorher schon viel über die Staffel geredet, aber gleich hast du ja auch deine Einzelwettkämpfe. Was ist... Also kann man das sagen? Weißt, gibt es etwas, was du lieber machst? Also ist jetzt Staffel nochmal ein anderer Reiz als der Einzelwettkampf? Oder gleich, wenn du sagst, hey, schau, wenn ich nur für mich kann, bevorzugst du gleich irgendwo ein Stück weit? Oder wie würdest du das so ein bisschen, die zwei Disziplinen gegenüberstellen?
Ja, es ist sicher etwas anderes einzeln wie mit der Staffel. Aber ich glaube, es ist mega, mega schön. Oder das ist jetzt ja, aus meiner Sicht, finde ich es sehr schön, dass es trotz ein Einzelsport, wo man eigentlich sehr oft auf sich allein gestellt ist, trotzdem auch noch eine Teamdisziplin eigentlich hat. Und es ist anders. Also, ja, man geht wirklich als Team an, man supportet sich, man ja, man hat Freude füreinander und das ist im Einzelnen schon auch so. Man hat natürlich auch ein Team um sich, aber es ist anders. Schlussendlich bist du dann, stehst allein dort vorne, musst allein mit deiner Enttäuschung umgehen oder ja, freust dich allein, blöd gesagt, es hat natürlich Leute im Hintergrund, aber es ist anders als mit einer Staffel. Und ich finde den Ausgleich sehr, sehr toll. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was ich präferiere.
Wie sieht es aus bezüglich Training? Weil ich stelle mir vor, so, wenn du dann quasi den Fliegenden startest, wo du die Staffel hast und dann die Stabübergabe und all die Sachen, das muss man ja dann gleich irgendwo durch ein bisschen trainieren. Also ist der Staffelbereich auch etwas, wo der im Training relativ viel Platz nimmt? Oder kann man das als Sprinterin, Sprinter, wenn man kann, quasi diesen Sprinter kann man auch staffeln? Also wie ist das so vom Trainingsaufwand her?
Ja, jetzt in der Wettkampfsaison haben wir schon relativ oft Staffeltrainings. Wir haben es jetzt auch ein bisschen erhöht, die Trainings. Aber es ist nicht etwas, wo im Trainingsplan irgendwie zu viel Platz einnimmt, sondern wir ersetzen dann einfach zum Beispiel das Schnelligkeitstraining mit dem Staffeltraining. Weil das ist meiner Meinung nach eines der besten Schnelligkeitstrainings. Du bist mit der Besten von der Schweiz an einem Ort, willst performen. Hochintensiv und ja, man muss natürlich auch die Übergabe lernen oder ja, das richtige Ablauf, dann das Übergeben, das ist sehr individuell auch von Person, welche Person auf dich zu rennen kommt oder zu welcher Person du den Stab musst übergeben. Ja, aber mir macht das Spass, ich finde das cool.
Ich würde wundern, so ein bisschen vorausblickend. Ich meine, klar, man hat eine Saisonplanung, aber hat man auch eine Art ein Karriereplan? Setzt man sich so Meilensteine, vielleicht sogar so ein bisschen Zeitziel? Bis dort wäre es schön, wenn ich nochmal irgendwie ein Hundertstel zwei runterkomme. Oder wie muss man sich das vorstellen, so, wenn du ein bisschen vorausschaust, wie das aufgeleist ist?
Ja, wir denken schon eher langfristig. Jetzt die Trainingsplanung tun wir einfach immer auf eine Saison auslegen. Aber natürlich auch mit dem Gedanken dann auf die nächsten 2-3 Jahre. Also auch jetzt ist eigentlich so das Hauptziel ist natürlich LA 28, die Olympischen Spiele. Und man kann eigentlich auch sagen, dass wir jetzt schon langsam daran arbeiten. Und im Leichtathletik ist es ja auch so, dass Qualifikation nicht nur durch eine Limite möglich ist, sondern auch durch die sogenannten Ranking Points. Und dann muss man auch nächstes Jahr muss man schon anfangen, eigentlich die zu sammeln, dass es, weil die sind immer ein Jahr gültig. Und dann ja, schaut man schon langfristig auch. Yeah.
Ja, wenn wir gerade Los Angeles 28 nehmen, also wie sieht im Idealfall der Fahrplan dort aus und wie bist du jetzt quasi drinnen in Richtung Los Angeles?
Ja, also momentan sind wir sehr, sehr zufrieden, natürlich. Ja, was sicher ein weiterer Meilenstein wäre dann, oder ist jetzt zuerst mal die Teilnahme an der EM in Birmingham, dann ja, die WM nächstes Jahr in Peking. Genau, und einfach, dass ich konstant eigentlich die schnelle Zeit über 200 Meter kann laufen kann und auch wirklich unter Stresssituationen, also bei Wettkämpfen mit wirklich Top-Athletinnen drin, dass ich dort eigentlich die Ruhe bewahren kann, mental stark bleiben und meine Leistung abprüfen kann. Das ist so ein bisschen das Ziel. Und natürlich gesund bleiben.
Ja, das klingt jetzt auf den ersten Blick relativ einfach in dem Sinn. Also weißt du, nicht etwas, du sagst, es ist nur ein riesen Schritt dorthin, sondern das klingt einfach, ich habe die Ziele, ich mache das noch. Ist das so oder würdest du sagen, es ist schon einmal ein Schritt oder ein grosser Schritt, den du musst machen, damit du auf dem Level bist, dass du auch quasi gegen die Besten kannst bestehen und deine beste Leistung abrufen?
Ja, ich würde sagen, wir sind sicher auf einem guten Weg dorthin, aber es ist dann schon einmal ein Schritt, wirklich bei der Weltspitze mitzulaufen. Ja, wie gesagt, ich bin auch noch jung, ich habe noch Zeit, wir haben auch ja, noch ein paar Ass im Ärmel, auch was Krafttraining anlangt und auch ja, mit Supplement. Ja, ich glaube, da haben wir dann schon noch ein paar Sachen, die wir können nutzen. Und ja, genau.
Kannst du vielleicht schnell für die, die nicht so nahe der Leichtathletik dran sind, weißt, vielleicht so grob uns mal so ein bisschen sagen, was das vielleicht dann zeitlich noch heisst? Also weißt, wie viel schneller müsstest du die 200 Meter laufen, dass du etwa dort wärst, wo du sagst, hey, look, mit dieser Zeit ist es realistisch, dass ich in Los Angeles dabei bin?
Es ist wirklich schwierig zu sagen. In zwei Jahren es verändert sich enorm viel, auch mit den Limiten, die World Athletics dann setzt. Jetzt bin ich dieses Jahr 22,59 gerannt. Die Limite für die WM nächstes Jahr ist 22,45. Das ist schon mehr als ein Zehntel schneller als die Limite von Paris, von den Olympischen Spielen. Von dem her ist es sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber ich sage jetzt, wenn ich konstant 22,30 laufe, dann bin ich relativ gut dabei. Aber es ist schwierig zu sagen. Und es tönt jetzt einfach, die drei Zehntel, aber drei Zehntel im Sprint sind wirklich schwierig zu erreichen. Ja, wir arbeiten sehr, sehr viel für eigentlich nur ja, ein paar Hundertstel schneller. Und da sind dann drei Zehntel schon nicht einfach so von heute auf morgen. Also da muss man auch vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre arbeiten. Genau.
Außen schaut, haben wir das Gefühl, wirklich deine Entwicklung die geht einfach aufwärts. Aber ich nehme an, in der Realität ist das auch nicht immer so. Da wird man auch mal ein bisschen stagnieren, vielleicht mal für eine Phase. Wie schwierig ist der Umgang mit diesen Momenten, eben, wo es dann halt vielleicht nicht so vorwärts geht, wie man sich das wünscht?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, den Spass zu behalten. Eigentlich sich bewusst zu werden, wieso macht man das? Von Anfang an. Was hat mich am Anfang angetrieben, den Sport auszuüben? Und ja, auch eben bei Rückschlägen. Ich glaube, da muss man einfach vorne schauen. Es ist normal. Es kann nicht immer nur geradeaus weitergehen oder mit der Steigung. Es gibt auch mal Wettkämpfe, die in die Hose gehen. Oder es gibt auch mal Jahre. Es gibt auch ein, zwei Jahre, wo man stagniert. Und ich glaube, da ist das Wichtigste wirklich, dass man einfach dranbleibt. Und ja, vielleicht auch wieder so ein bisschen die Sichtweise ändern. Nicht immer nur das Leistungsdenken hat, sondern auch sagt, hey, doch, es macht mir Freude, es macht mir Spass. Es erfüllt mich, so ein bisschen, auch so ein bisschen den Aspekt dann mehr hervorzuheben.
In dem Moment, wo dir dann wirklich die grosse Genugtuung gibt, eben wenn du dich daran versuchst zu erinnern, warum mache ich das alles? Was sind so die Sachen, wo du merkst, das ist eben das, ich will nichts anderes als das?
Ja, ich glaube, es ist vor allem 2014 hat ja die EM in Zürich stattgefunden. Ich weiss noch, dass ich dort mit meinem Papi ins Stadion bin schaue. Und ich hatte so Hühnerhaut gehabt. Also ich war damals 10. Eben so ein bisschen UBS Kids Cup habe ich gemacht. Und ich glaube, dort habe ich gewusst, doch, ich möchte dort auch laufen. Ich will das auch erleben, was die Athletinnen da unten erleben. Das ist einfach so ein bisschen die Motivation, die mir das gegeben hat. Ja.
Da kann man sich auch, denkst du vielleicht auch mal wieder da zurück und denkst, eben, den Traum habe ich gehabt und jetzt bin ich in Botswana und bin vor ganz vielen Leuten schon gelaufen, eben, dass man das dann realisiert, man ist auf dem Weg jetzt.
Ja, also ich muss sagen, man muss sich bewusst machen. Also ich muss mir auch bewusst sagen, hey, doch, ich darf stolz sein, weil man hat auch Tendenzen dazu, dass man immer mehr will. So, ja, jetzt bin ich in Botswana gewesen, aber... Also es ist immer so ein bisschen der Aspekt, das ist natürlich wichtig, dass man auch dranbleibt. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so das Denken, wo einem Motivation gibt. Aber man darf schon auch nicht vergessen, um auch dankbar zu sein und ja, auch das zu schätzen, dass man jetzt eigentlich auch dort ist, wo man vor 10, 12 Jahren hätte wollen sein.
Hast du das Gefühl, ist das auch so ein bisschen ein Erfolgs- Rezept ein Stück weit, also das tun wir vielleicht nicht so, dass man bewusst ein bisschen probiert, irgendwo eine gewisse, in Anführungszeichen, Lockerheit irgendwie zu behalten, damit man seine Leistung überhaupt abrufen kann. Ich stelle mir vor, Sprint ist schon so etwas, wenn man irgendwie dort zu fest will, oder so ein bisschen à la Brechstange, kann ich mir vorstellen, das hilft gerade gar nicht, oder?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, also der Schlüssel ist wirklich, dass man locker bleibt und Spass hat. Es klingt jetzt einfach, aber ich merke es auch, wenn ich wirklich zu fest will, es geht nicht. Und wenn ich dann locker bleibe, wenn ich Spass habe, wenn ich mich schon Tage vorher auf den Wettkampf wirklich freue, dann geht es immer am besten. Also es ist so ein bisschen, ja, mit der Brechstange, das bringt gar nichts. Aber es ist natürlich einfacher gesagt als gemacht.
dann würde ich sagen, dann hoffen wir, dass du die Lockerheit kannst behalten, dass du die, oder vielleicht sogar noch mehr findest, wenn es noch schneller geht, aber so oder so, danke dir viel, viel mal, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ein mega spannender Einblick in eine Disziplin, die vielleicht von außen viel einfacher aussieht, dass sie eigentlich effektiv ist, weil einfach viel, viel mehr mit reinspielt, dass man das vielleicht auf den ersten Blick das Gefühl hat. Danke dir viel mal für deine Zeit und einen guten zweiten Teil von deiner Saison.
Danke vielmals euch für die Einladung, hat Spass gemacht.
Ja, nach dem spannenden Gespräch wäre eigentlich normalerweise Teil 2 oder noch ein bisschen News dran. Ich würde aber ehrlicherweise sagen, die Hitze hat uns ein bisschen aufs Gemüt geschlagen. Wir haben keine News zusammengetragen, vor allem auch, wenn wir es am Freitag aufnehmen. Das sind News immer ein bisschen schwierig, weil wenn man es dann noch am Wochenende hört, ist wieder alles über den Haufen geworfen. Darum haben wir jetzt gefunden, wir verzichten darauf, machen eine kurze und knappe Folge mit einem sehr spannenden Interview. Und Martin, ich lasse dich wieder Lavend einschlagen oder nur wegnehmen.
Ja, es ist schon ein bisschen Gewalt, darf man da schon anwenden. Es ist ein bisschen gut, um ein bisschen Aggressionen loszuwerden. Freue mich da ein bisschen wieder weiterbüht. Ich, weil es ist immer im Kompi hockt, kann man noch Klischee sagen, der Bürigummi muss das erste Mal richtig arbeiten. Aber ist doch gut.
Ja, dann wünsche ich dir viel Spass beim ersten Mal richtig arbeiten und allen, die zugelassen haben, danke viel, viel mal. Wenn ihr unsere Bewertung da lasst, sehr gerne. Wenn ihr ein Feedback habt auf die Folge oder generell zum Podcast, dürft ihr uns sehr gerne ein Mail schreiben. Das wäre am einfachsten an redaktion@argauersport.ch. Und ansonsten geniessen Sommerwetter. Ich hoffe, ihr schwitzt nicht zu fest die nächsten Tage. Wobei, ohne geht es nicht, aber nicht immer. Den ganzen Tag hoffentlich. Und dann hören wir uns im Juli wieder mit der nächsten Folge. Und geniessen es bis dann.
argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.